Guten Morgen und ganz herzlich willkommen. Gott segne einen jeden hier in diesem Raum und auch im Stream. Wie schön ist es, in der Gemeinschaft gemeinsam Gott zu loben, von ihm zu hören. Wir befinden uns in der zweiten Staffel der Predigtreihe Unsere Identität zum ersten Petrusbrief. In dieser Staffel geht es darum, wie wir den Fußstapfen Christi in den Kernfeldern unseres Lebens folgen können. Das sind die Ermahnungen des Apostel Petrus zu einem heiligen Wandel. Somit wurde in der vorigen Folge das Verhältnis zum Staat, der Wandel des Gläubigen als Fremdling in der Welt sozusagen betrachtet, der Umgang zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Verhältnis zwischen ihnen und Weisung für Männer und Frauen in der Ehe. In der heutigen Folge wollen wir uns zum Thema Orientierung Gemeinde anhand von 1. Petrus 3, Verse 8 bis 17 Gedanken machen. Alle vier Themen fügen sich in eine Reihe im Brief des Petrus aneinander und bilden eine Einheit. In der vorigen Folge war das erste Wort des Textes, wir erinnern uns vielleicht noch vom letzten Sonntag, ebenso, gleich wie. Unser Text beginnt heute mit dem Wort endlich. In manchen Übersetzungen auch schließlich. Damit wird der Sinn der fließenden Logik in diesen Texten des Petrusbriefes übermittelt. In unserem heutigen Text nun endlich, last but not least. Wir lesen den Bibeltext aus der Luther-Übersetzung, 1. Petrus 3, Verse 8 bis 17. Endlich aber seid ihr allesamt gleichsam gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schande werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen leidet. Die Texte aus dem Petrusbrief sind an eine Gemeinde in der Diaspora geschrieben. Das heißt, eine Gemeinde, die verfolgt wurde. Eine Gemeinde, die nicht verstanden wurde. Eine Gemeinde, die extern unter Druck stand. Und Petrus, inspiriert durch den Geist Gottes, lässt dieses Wort aufschreiben, um das Herz der Christen in der schwierigen Lage im Innenverhältnis in der Gemeinde zu heilen, zu stärken, zu ermutigen, damit die Reflexe nach außen wirkungsvoll als Zeugnis gesehen werden. Zur Selbstreflexion habe ich erstmal zwei Fragen zum stillen Nachdenken. Ist es dir schon einmal so gegangen, dass du jemandem was Gutes getan hast oder jemanden gesegnet hast, Du denkst dabei nur Gutes, aber danach wirst du angegriffen und unterdrückt. Du hast einen Preis gezahlt, zu dem du eigentlich nicht bereit warst, nur weil du was Gutes getan hast. Später hast du aber vielleicht gemerkt, dass es wichtig und richtig war, diesen Preis zu zahlen. Zum Nachdenken. Unser Lesetext ist ein Brief an eine Gemeinde, die den Schmerz der Ungerechtigkeit spürt. Unsere Herzen werden jedes Mal mit solchen Gefühlen gefüllt, wenn wir einen Preis zahlen. Einen Preis, weil wir jemandem etwas Gutes getan haben, wenn das Gegenüber nicht aber dieses an ihm Gutes Geschehene entspricht, es nicht dankend annimmt, sich verachtend oder abneigend zeigt. Als gläubige Christen aber, auch für Menschen mit großer Ethik und Moral, ist unser größtes Vorbild, unser Beispiel, an dem wir uns immer wieder und wieder spiegeln und orientieren, Jesus Christus. Dieser Jesus hat keine Bedingungen oder Vorbedingungen für sein Handeln gestellt. Er hat keine Anstrengungen gescheut. Er hat keinen Preis ausgerechnet. Jesus hat seinen Auftrag von Gott, dem Vater, erhalten und akzeptiert. Als Diener war er treu und gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus hat seinen Auftrag, den sein Vater ihm gegeben hat, ohne ihn teilweise oder ganz in Frage zu stellen, ausgeführt. Er ist nicht ausgewichen oder hat abgewogen, Vor- und Nachteile bedacht oder hat sich von dem Weg seines Vaters, dem allmächtigen Gott, verabschiedet. In unserer Menschlichkeit sind wir oft dazu allzu nüchtern, zu kalkulatorisch und rechnen viel rum. Wir rechnen die Ressourcen, die wir reinstecken, gegen das Ergebnis, das zu erwarten ist. Manche machen das sogar beruflich, so wie ich, und sind die Meister darin. Wir rechnen, wie viel wir gewinnen oder verlieren. Und leider wenden wir dieses Prinzip auch oft, viel zu oft, im Vorgehen im Reich Gottes an. Wir wenden es auch auf unsere Beziehungen zwischen Menschen an. Wenn wir kurz innehalten und reflektieren über den Einsatz für uns, ja, von Gott, dem Vater, der seinen Sohn hingab und ihn leiden sah, als die Sünden der ganzen Menschheit auf ihm lagen. Wenn wir kurz innehalten und reflektieren über den Preis, den Gott gezahlt hat, den Preis der Sündenvergebung, dann rechnen wir kleinherzig. Wenn wir uns Jesu Lehre ansehen, ich denke da zum Beispiel an das Gleichnis der Talente, dann lernen wir eher großzügig und barmherzig mit den uns gegebenen Talenten und Gaben umzugehen, sie großzügig einzusetzen und barmherzig mit den uns gegebenen Talenten umzugehen, sie einzusetzen, zu spekulieren und diese ja nicht zu vergraben und zu verstecken. Das ist die Lehre Jesu, dass unsere Talente, unsere Ressourcen, unser Leben im Reich Gottes gebraucht werden, zum Einsatz kommen, um unseren Herrn zu verherrlichen, das Reich Gottes zu bauen. Unser Leben als gläubige Christen begründet sich auf Gottes Liebe von ihm, zu ihm und für ihn. Das so als Vorrede. In diesem Kapitel des Briefes sehen wir, dass Petrus seine Ausführungen auf Beziehungen legt, insbesondere die Beziehung zwischen Geschwistern in der Gemeinde, so wie wir hier versammelt sind. Diese Orientierung des Apostels kam wohl zu einer Zeit, wo die Beziehungen innerhalb der Gemeinde und in einem schwierigen gesellschaftlichen, sozialpolitischen Umfeld sich verrohrten. Geschwister wurden durch den Druck von außen aufgerieben manchmal sind ursächlich gar nicht keine spezifischen Probleme in der Familie oder der Ehe oder der Job. Die Gemeinde wird Opfer von äußeren bösartigen Einflüssen und Umständen. Die Gemeinde, an die Petrus diese Worte richtet, brachte äußere bösartige Einflüsse und Umstände sowie die Auswirkung daraus in die Gemeinde hinein. Man wurde lieblos miteinander, man wurde lieblos zueinander. Allgemein spricht das Wort Gottes Beziehungen an. Die Beziehung Gott-Mensch, die Beziehung Mensch-Mensch, die Beziehung Mensch-Gemeinde. Dieser Brief ermahnt uns, ein Umfeld des Friedens und des Ausgleichs zu schaffen. Das ist der Wille Gottes. Endlich aber, seid alle eines Sinnes, voll mit Gefühl und Liebe zueinander, seid barmherzig und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihm nach. Modern zusammengefasst lese ich hier, achte darauf, dass du in deinen Beziehungen freundlich und verständnisvoll bleibst, auch wenn Meinungsverschiedenheiten auftreten. Es geht um Harmonie im Umgang mit anderen, echte Empathie zeigen. Das heißt nicht, dass wir alle mit einem Einheitsgedanken und einer Einheitsfarbe unterwegs sein werden. Unterschiedliche Standpunkte wird es immer geben und die müssen auch ein Stück weit respektiert werden. Aber wenn das Wort Gottes zu uns von Einheit spricht, dann ist es ganz transparent, dass wir von der Konvergenz und die Einheit in der Essenz, dem Inhalt des Glaubens, des Evangeliums uns befinden. Denn das ist für alle gleich. Liebe, Vergebung, Brüderlichkeit. Es ist die gleiche Grundbotschaft für mich, für dich, für alle. Sie findet Anwendung in allen Bereichen unseres Lebens. Wir stehen in der Verkündigung und der Botschaft des Inhalts und der Form zusammen. Wir gehen darin den gleichen Weg, das Evangelium zu leben. Die beste Form der Verkündigung ist das Vorleben des Evangeliums, nicht durch Worte, die leicht inhaltlich leer sein können, das Vorleben im Zeugnis durch das eigene Leben kommt der Inhalt lebendig rüber. Und der Apostel Petrus lässt uns hier ein Rezept aufschreiben, das aus seiner Sicht funktioniert. Seid mitfühlend, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das ist mein erster Punkt. Mitfühlend bedeutet, sich den Schmerz des Nächsten wichtig werden zu lassen. Ja, es ist der Drang, etwas zu unternehmen, um den Schmerz des Nächsten zu lindern. Deshalb dürfen wir nicht kalkulatorisch unterwegs sein, das Minimum Notwendige feststellen und das Minimum Notwendige machen. Nein, voller Einsatz, volle brüderliche Liebe. Liebe ist Hingabe. Es ist kein oberflächliches Gefühl. Wir sollen so leben nach dem Beispiel, wie Jesus mit uns selbst umgeht. Voller Liebe, Barmherzigkeit, Gütigkeit. Jesus sah die Personen an, um sich herum und fühlte mit ihnen mit. Er sah die Menschenmenge und fühlte mit ihr mit. An einer Stelle im Evangelium heißt es, er sah die Menge und sie waren wie Schafe ohne Hirten. Es hat ihn berührt. Er spürte, wie verloren die Menge war, wie alleine die Menge war. Er brannte für diese Menschenmenge, voller Liebe. In Liebe diente er, Liebe bis zu Ende. In Liebe gab er sich als Opfer für diese Menschen hin, Geschwister, dass sie wieder in Frieden, Harmonie mit Gott und unter sich leben konnten. Mein zweiter Punkt aus diesem verlesenen Versen: Nicht vergelten, segnen, Gutes tun. Wir sind berufen zu segnen. Segnen ist ein starkes Wort. Es ist das Antonym von verfluchen. Segnen heißt zuallererst die Zunge beherrschen, die Zunge kontrollieren. Dieses Organ zu beherrschen, das die Gedanken in Worte formuliert. Gott kennt die Worte aus unserem Mund, bevor sie gesagt sind. Wir erinnern uns vielleicht an Psalm 139. Herr, du erforschst und kennst mich. Du durchschaust meine Gedanken von ferne. Noch nicht ist das Wort aus meiner Zunge, auf meiner Zunge, siehe Herr, da hast du es schon völlig erkannt. Das bedeutet, mit Gottes Unterstützung und durch seine Gnade kann das Wort aus unserem Munde segnen und nicht verfluchen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, indem ich meine Gedanken und Worte ihm unterordne, wird es möglich, die Selbstkontrolle über das gesprochene Wort zu erlangen, vergeben anstatt vergelten, segnen anstatt verfluchen. Das richtige Handeln kommt durch die Weisheit. Die Weisheit kommt durch den Heiligen Geist. Es geht darum, gegen die menschliche Natur zu kämpfen und diese zu überwinden. Es ist oft so schwer. Es kommt oft so natürlich. Vergeltung und Verschmähung. Paulus gibt uns an einer Stelle in Römer 12 den Tipp: Was an euch liegt, haltet den Frieden, vergeltet euch nicht, vielmehr gehe einer auf seinen Nächsten zu, hilf ihm, unterstütze ihn, überwinde Gutes mit Bösem. An dieser Stelle zitiert Petrus den Psalm 34, wo eben auch auf die Wichtigkeit der Eigenkontrolle schon hingewiesen wird. Es ist ein Thema, das durch die ganze Bibel, durch das ganze Evangelium hindurch gezogen wird. Petrus erinnert an das, was zum Glück und zum Leben führt und der Psalmist schon formuliert hatte. Er erinnert uns an die Selbstkontrolle, die Vorsicht über das, was gesagt wird, über das, was getan wird. Es ist der Aufruf zum Bewusstsein, der Beauftragung, als Friedensträger treu zu sein, Menschen zu sein, die Umgebung von Harmonie, Ausgleich und Liebe schaffen. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen. Das Antlitz des Herrn aber richtet sich gegen die Bösen. Und wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht? Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Das ist mein dritter Punkt. Wer wird euch Böses zufügen? Die menschliche Natur kommt immer dann hoch, wenn wir Angst haben. Angst haben, zu kurz zu kommen. Wenn wir Angst haben, etwas zu verlieren. Gott sieht auf uns und Gott sieht uns. Gott sieht gnädig auf uns und hört uns. Unsere Ohnmacht oder Angst muss nicht zum Verlust der Eigenkontrolle führen. Wer wird euch Böses zufügen, ist wohl hier von Petrus eine rhetorische Frage. Denn wir wissen gewiss, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten sehen und seine Ohren merken auf seine Gebete. Wir sind nicht alleine, auch wenn es oft anders aussieht. Und so manch einer kennt dieses Gefühl, alleine mit seinem Kummer zu sein, dazustehen. Die Augen des Herrn sehen auf dich. Sie sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf dich. Der Herr sieht uns als Gemeinde. Seine Ohren hören auf unsere Bitten. Wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine. Die Augen des Herrn sehen, die Ohren des Herrn hören. Jeder kennt den Punkt, wo der Schmerz drückt. Diesen Schmerz kannst du Gott sagen. Er sieht dich, er hört dich. Er ist nicht weit weg, er ist im Herzen. Du bist nicht alleine, Gott ist bei dir. Aber nicht nur das, sieh dich um. Es ist eine Gemeinschaft der Gläubigen. Vor dir, neben dir, hinter dir. Geschwister in der ökumenischen Gemeinschaft. Weltweit. Kommst du nach Asien, kommst du nach Südamerika, kommst du nach Afrika, wo auch immer du bist, sind Geschwister bei dir. Mich beeindruckt es immer wieder, wenn ich Berichte, teilweise Zeugnisse von verfolgten Christen über die Organisation Open Doors e.V. lese. Und diese Geschwister in aller Unterdrückung, Verfolgung, Folter, gewaltsame Amputation von Gliedmaßen, Tod, alles um ihren Glauben willen, davon berichten, dass sie nicht alleine sind. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, so spricht Petrus. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Diese Geschwister, von denen ich gerade gesprochen habe, erfahren es, ja, sie wissen es, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten sehen und seine Ohren merken auf ihr Flehen und sie schöpfen neue Kraft, sie schöpfen neuen Mut. Sie verlassen sich auf die weltweite Gemeinschaft und Einigkeit der Gläubigen. Diese Geschwister bitten um Gebete. Ich nehme den Gebetskalender und bete für sie. Das Gebet ist an diesem Punkt essentiell. Im Gebet kann ich Gott, unserem besten Freund, die Last und die Sorgen übergeben. Er schaut auf mich. Er sieht mich. Im größten Schmerz kann ich mir bewusst werden, dass er da ist. Wenn es in mir stille wird, weiß ich, ich spüre sein Handeln. Und nun der letzte Punkt. Jesus, die Mitte unseres Lebens. Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Reder und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig. Denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdung beschämt werden. Denn es ist besser, für die guten Tat zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Jesus, die Mitte unseres Lebens. Nicht zuletzt in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinschaft, im Leben unserer Gemeinde, wird Gott, der Herr, verherrlicht. Ich komme nochmal auf mein Vorwort zurück. Wir rechnen viel zu viel herum und rechnen aus. Wir machen die bisher eingesetzten Anstrengungen und Ressourcen öffentlich und fragen, reicht es nicht? Ist das noch nicht ausreichend? Was denn noch? Dabei geht es gar nicht um uns, es geht gar nicht um mich. sondern es geht um Christus, den Herrn. Er soll im Mittelpunkt stehen. Ihn sollen wir heiligen. Zu ihm sollen wir uns im Gebet wenden, seine Gegenwart und Gemeinschaft suchen. Von ihm sollen wir uns inspirieren lassen. Bewahrt ein reines Gewissen und einen guten Wandel. Das beinhaltet auch einen fairen und treuen Umgang untereinander, wie in den verlesenen Versen ausgeführt. Gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, nicht Böses mit Bösem vergelten, segnen und nicht verfluchen. Und heiligt den Herrn, betet nur ihn an. Das ist die Anweisung des Apostel Petrus für die Gemeinde und jeden von uns. Ich fasse nochmal zusammen die 4 Punkte. Seid mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Nicht vergelten, sondern segnen, Gutes tun. Wer wird euch Böses zufügen? Und nicht zuletzt Jesus, die Mitte unseres Lebens. Das ist die Orientierung für die Gemeinde, die der Apostel Petrus uns in seinem Brief hinterlässt. Amen.